Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Fever Pitch. Der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus, die Bayern stolpern erfolgreich aus der ersten Woche der Wahrheit des Jahres raus, aber mit zwei dicken blauen Augen, und wir blicken heute hinter diese zwei blauen Augen, mit meinen zwei blauen Augen, aber vor allem mit den Augen von Florian Bogner von Eurosport. Hallo Florian.
Hallo, zufällig auch blau.
Siehst du, guck mal, passt. Aber ist das eigentlich gut, wenn sowohl Experte als auch Moderator beide blauäugig sind? Hoffentlich nicht mit Blick auf die Bayern.
Ich glaube, die Bayern waren gestern auch relativ blauäugig, ja, in diesem Spiel.
Na, dann sind wir doch schon mittendrin im Thema. Die Bayern, für die vielleicht die beste Nachricht dann ist aus dieser Woche der Wahrheit, der Dusel ist zurück beim 0:0 gegen Leverkusen, weil Wirtz kurz vor Schluss den Ball am Tor vorbeigeschoben hat, und dann gegen Celtic, weil Davis in letzter Sekunde das 1:1 gerettet hat, den Ausgleichstreffer erzielt hat, der dann tatsächlich das Weiterkommen ins Achtelfinale der Champions League markierte. Hast du sonst noch positive Erkenntnisse außer dem Dusel ziehen können aus dem Spiel?
Also ich habe gestern Abend auch geschrieben, Augen zu und Dusel, also das war meine Zeile nach dem Spiel, weil ja, das ja auch irgendwo der Narrativ von Vincent Kompany war, der ja gesagt hat, also richtig anstrengende Spiele, 3 Spiele in 6 Tagen, ich verstehe das auch, Mittwoch, Dienstag ist natürlich auch der schlechte Rhythmus für 2 Champions-League-Spiele, wenn man zwischendrin dann noch die Kleinigkeit eines Topspiels in Leverkusen absolvieren muss, dann ist es, glaube ich, auch im Februar eher Ergebnisfußball als schöner Fußball, den man dann zeigen muss. Also am Ende kommt es einfach aufs Ergebnis drauf an. Das haben die Bayern jetzt so gerade so eingefahren. Mit dem Punkt in Leverkusen konnten sie prima leben, und gegen Celtic ging es wirklich nur ums Überleben, also durchzukommen. Aber die Signale oder die Zeichen sind natürlich nicht so besonders berauschend vom Stil her, wie sie das Ganze bewerkstelligt haben. Und lässt natürlich einige Fragezeichen offen, wie es dann denn jetzt weitergeht und was das jetzt für den Rest der Saison bedeutet.
Die wollen wir natürlich auch klären hier heute im Podcast. Also kleine Flaute, oder welche Alarmstufe würdest du da ausrufen, wenn wir bei Star Trek mal gucken? Rot ist ja die, wo es dann wirklich schon, wo die Klingonen schon quasi vor dem Raumschiff sind. Welche Farbe, also, würdest du zuordnen?
Das Problem ist halt, was ich auch im Herbst schon gesehen und auch gesagt habe, die Intensität in Kompanys Spiel ist sehr hoch, und jetzt ist man halt Anfang Februar oder Mitte Februar, und man merkt schon die Verschleißerscheinungen an vielen Ecken und Enden in der Mannschaft, im Spielstil, im Kader aber auch. Und Bayern hat eben auch nicht den Kader, wo du das Gefühl hast, da sind 22 Mann, da kannst du reinwerfen, wer will, der performt. Also du hast einen, der hat jetzt, also, sondern du hast halt einen relativ schon deutlichen Leistungsabfall, so nach der Position 14 oder 15, oder es spielen sogar nur irgendwie 14, 15 in der Heavy Rotation. Und gerade im Offensivbereich merkt man halt dann doch, wenn es bei den in der Startelf aufgestellten Spielern nicht so klappt, dann wird es halt hinterher schon relativ, also gut, gestern kam natürlich mit Sané und Coman dann nochmal ein bisschen Schwung für die Flügel, das hat dann auch besser geklappt, die haben ein bisschen breiter gespielt dann und haben dann eben auch durch Verlagerung die 1-gegen-1-Situationen irgendwie herstellen können. Aber so ein Kane zum Beispiel, wer ersetzt den? Ja. Die erste Option war dann Gnabry vorne reinzuschieben, der war dann noch unsichtbarer als vorher. Die zweite Option war dann Olise als falsche Neun dahin zu stellen. Hat aber dann auch nicht so funktioniert. Also, die haben dann irgendwie so mit 4 Offensiven gespielt, die da so ein bisschen das Ganze gestaltet haben. Aber ja, also Kompany hat sich am Ende so rausgeredet auf: Jetzt haben wir einen Tag mehr Zeit bis Sonntag, bis Frankfurt. Jetzt können wir erholen und können unsere Akkus wieder aufladen, und dann wird es auch wieder besser, war so ein bisschen so die Hoffnung. Aber das muss man jetzt halt auch wirklich gucken, ob es auch wieder besser wird.
Und da gucken wir jetzt mal drauf, was denn vor allem besser werden muss und wie es dann vielleicht auch besser werden könnte bei uns im Thema des Tages.
Das Thema des Tages.
Und diese Schwächephase der Bayern zum Jahresstart, das ist ja auch nichts Neues. Das hatten wir ja in der letzten Saison, das hatten wir in der vorletzten Saison. Beide Male ja mit doch ziemlich heftigen Auswirkungen. In der vorvorletzten Saison, oder in der vorletzten Saison, da war es Julian Nagelsmann, der am Ende gehen musste. Und in der letzten Saison, da wurden dann relativ in kurzer Zeit zwei Titel verspielt. In diesem Jahr sieht es zumindest ja erstmal ein bisschen besser aus. Eine Schwächephase, die allerdings ohne diese bisher gravierenden Folgen geblieben ist. Aber eine, die auch aus deiner Sicht auch etwas überraschender kommt als in den letzten Jahren?
Nein. Also man muss natürlich sagen, der Fußballkalender hat sich auch ein bisschen verändert. Die Winterpause ist irgendwie deutlich kürzer geworden. Früher war es bei Bayern oft so, goldener Oktober, schwieriger November. Dann kam irgendwie die Winterpause, das Resetting und dann danach kam so ein bisschen Formaufbau und dann hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert. Jetzt hat man so das Gefühl, dass sich dieses so ein Verschleppungseffekt gibt ins neue Jahr. Die Winterpause ist relativ kurz und dann, wenn es dann eben noch kalt ist, kalte Temperaturen, viele Spiele in kurzer Aufeinanderfolge, die Plätze natürlich auch nicht für absolute Filigrantechniker immer super zu bespielen. Das sind ja alles Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen. Deswegen ist es für mich jetzt nicht überraschend, dass so eine Mannschaft im Februar, Anfang März so ihre Problemchen bekommt, gerade bei der Taktung und dann eben auch K.O.-Spiele, die dann wirklich nochmal ein bisschen mehr abverlangen. Aber ja, also ich habe gestern mal nachgerechnet, also von den letzten 21 Pflichtspielen hat Bayern in 10 davon nur ein Tor oder 0 Tore geschossen. Mhm. Also es ist fast die Hälfte der Spiele. Ja? Man kann jetzt nicht eine generelle Flaute ableiten, es waren einmal wieder Spiele dabei, haben sie 4 Tore geschossen, 5 Tore, 3, aber halt auch gegen wen? Gegen Kiel, ja. gegen Bremen, Mannschaften, die dann das dann halt auch eben hergeben. Aber also fast 50% der Spiele nur ein Tor oder 0 Tore seit Anfang November, ist natürlich schon ein bisschen wenig und lässt so ein bisschen schon eine leichte Offensiv-Malaise vermuten, weil auch Harry Kane jetzt nicht so beständig gescored hat, viele Elfmeter, wenn er getroffen hat, auch Musiala so ein bisschen durchhängt, meiner Meinung nach. Olise jetzt auch nicht in jedem Spiel diesen Geniestreich hat, mit dem er performt und Gnabry und Sané einfach nach wie vor zu ineffektiv sind und zu wenig Scorerpunkte sammeln, muss man auch ganz klar sagen.
Vor allen Dingen ja auch Gnabry, der wirklich stark in die Saison gestartet war, dann durch Verletzung natürlich auch bedingt immer wieder ein bisschen zurückgeworfen wurde, aber seit Ende November auch nicht so richtig in Tritt kommt. Auch da wieder eine längere Verletzung im Dezember gehabt, dann eine Erkältung, die ihn wieder zurückgeworfen hat, dann 2 Tore im Januar, aber wenn er derzeit irgendwas konstant macht, dann ist es, wie zum Beispiel gestern dann auch gegen Celtic, falsche Entscheidungen treffen. Da waren ja einige dabei.
Ja, der Hanseate würde sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ja. Es ist so.
Obwohl das zwar inhaltlich ein Hanseat war, aber ansonsten eher ein Reinicher.
Ein Reinicher, ja. Ja, genau. Heinkes hat das so ein bisschen vielleicht so da in die Richtung. Gesagt, ja. Ja, also Gnabry hatte eine fürchterliche letzte Saison, hat dann stark angefangen und dann aber auch wieder stark nachgelassen und ist aber jetzt trotzdem immer in dieser Rotation drin. Warum? Ja, weil sie ihn halt brauchen. Und da komme ich auch gern wieder drauf zurück, Mathys Tel abzugeben. Kann man machen, weil auch er jetzt nicht der Heilsbringer war, wenn er eingewechselt wurde und auch eher durchschnittliche, durchwachsene Leistungen gezeigt hat. Und ich verstehe den Gedanken dahinter. Aber wenn ich jetzt sehe, es kommen jetzt die heiße Phase, ich merke, die Belastung steigt, ich merke, die Verletzungsanfälligkeit steigt. Warum verzichte ich dann auf einen weiteren Offensivspieler? Also es ist irgendwie alles so ein bisschen schwierig.
Zumal es ein Offensivspieler für die Mitte gewesen wäre, der jetzt ihnen natürlich abgeht, ja, weil Gnabry es nicht so wirklich kann. Thomas Müller jetzt auch eigentlich keine Option so wirklich fürs Zentrum ist. Und Mathys Tel so der Einzige gewesen ist, der zumindest nominell diese Spitze da spielen könnte.
Also als Harry Kane in der Halbzeit gestern rausging gegen Celtic, habe ich mir schon gedacht, okay, es wäre jetzt schon irgendwie ganz gut, wenn man noch einen Mittelstürmer im Kader hätte. Man muss ja nicht mehr 4 haben, wie 2013 das der Fall war oder in den Nullerjahren, wo du irgendwie mit 3, 4 Stürmern irgendwie im Kader warst und alle sind auch zum Spiel gekommen. Hast auch öfter mal mit 2 gespielt, schon klar. Aber so gar keinen Mittelstürmer und so gar keinen, also Keine Ahnung, Harry Kane, 31 Jahre, der Körper ist jetzt auch nicht mehr der jüngste. Belastung, keine Ahnung, Muskelfaserriss, 4 Wochen raus, wenn das passiert oder passieren würde, was macht man dann? Mhm. So, und da bietet halt der Kader relativ wenig Alternativen. Ja. Thomas Müller, wissen wir alle, kann den Mittelstürmer besetzen, aber ist keiner, der das besonders effektiv macht, gerade wenn es dann eben in der Champions League gegen die ganz großen Gegner geht. Mhm. Das ist einfach nicht sein Spiel.
Und jetzt könnte es ja tatsächlich schon so sein, dass mit Harry Kane die einzige Spitze dann doch länger ausfällt. Noch hat er keinen Muskelfaserriss, aber Probleme mit dem Knöchel. Das ist zumindest dann nach dem Spiel gegen Celtic gestern nochmal bekannt geworden. Und zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir noch nicht genau, wie es jetzt genau aussieht. Was man so aus München hörte, waren auf jeden Fall so ein paar kryptische Geschichten, dass gesagt wurde, ja, es könnte sein, dass er länger ausfällt. Hat man jetzt vor dem Spiel auch gedacht, dass er gegen Celtic vielleicht nicht mitmachen könnte wegen der gleichen Beschwerden. Und weil er offensichtlich auch immer noch Probleme mit dem Kiefer hat, wo er sich ja auch letzte Woche dann verletzt hatte. Aber da konnte er zumindest spielen, aber wie man gesehen hat, auch nicht ganz rund gelaufen ist und deshalb ja auch zur Pause rausgekommen ist. Also der gegen Frankfurt jetzt am Wochenende eben möglicherweise dann auch nicht dabei. Und dann hast du da jetzt schon das Problem. Gut, punktetechnisch wird das im Zweifel nicht viel ausmachen dann in der Liga. Aber trotzdem, es ist für die Gesamtkonstellation, um Matthias Sammer mal zu zitieren, schon ein ziemliches Problem.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch 8 Punkte, es war für Bayern wirklich eminent wichtig, diesen Vorsprung jetzt zu halten vor Leverkusen, sehe ich auch so. Mhm. Aber 8 Punkte in 12 Spielen ist noch nicht der Meistertitel auf dem Silbertablett. Also wirklich nicht. Mhm. Das sind 2 Spiele, die du verlierst und der Gegner gewinnst und du bist in Schlagdistanz. Und wie es hinten raus aussehen kann, hat man in der Tuchel-Saison gesehen, als Bayern dann und Dortmund sich dann hinten raus überboten haben im Auslassen der großen Chancen und Bayern dann durch Musiala in Köln zum Titelgewinn kam. Aber also ich finde das jetzt noch nicht die in Bayern viel zitierte gemarte Wiesen, die Bayern da unbedingt durchmarschieren lässt zur deutschen Meisterschaft. Und das ist ihnen, glaube ich, auch bewusst. Also, und bei Harry Kane muss man gucken. Also es klingt jetzt noch nicht so, als würde er ausfallen. Ewald sprach vom Knöchel, er selber sagte die Wade. Wahrscheinlich ist es irgendwie der Übergang von zu. Mhm. Aber da lässt sich jetzt trefflich spekulieren, solange wir es nicht wissen, solange wir kein medizinisches Bulletin haben, dann muss man einfach abwarten und gucken, wie es ist. Aber was klar ist, sie werden auf jeden Fall mit Kane kein Risiko eingehen. Also es klang auch schon so ein bisschen so, wenn es jetzt gegen Real Madrid gegangen wäre gestern, hätte er wahrscheinlich noch weitergespielt. Also so ein bisschen vielleicht. Und so sind sie dann lieber kein Risiko eingegangen, weil sie dann doch dachten, okay, mit dem Eintor-Polster und Heimspiel gegen Celtic kriegen wir schon irgendwie bewerkstelligt. War dann aber doch relativ knapp.
Das stimmt, aber es ist ja am Ende nochmal Jodje-Jange, wie der Kölner sagen würde. Gnabry hattest du schon angesprochen, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber der spielt natürlich auch unter dem besonderen Druck, dass er liefern muss, um möglicherweise eben eine Vertragsverlängerung zu kriegen oder sonst im Sommer eben den Verein verlassen zu müssen. Glaubst du, dass dieser Druck sich auch auf seine Leistung negativ auswirkt?
Ja, aber da haben wir mehrere dann. Also ja. Sané ist ja auch so ein Fall. Also es waren ja einige Verträge, die irgendwie brach lagen oder auch die Zukunft von Leon Goretzka war jetzt zuletzt immer wieder Thema. Jetzt hat er sich ein bisschen reingespielt. Also normalerweise hat man ja auch bei Bayern gerne immer gesagt oder Uli Hoeneß war da auch immer sehr vorsichtig mit dem Thema. Der mochte eigentlich die Spieler, die vor einer Vertragsverlängerung stehen, am liebsten. Weil die nämlich Leistung zeigen mussten und es dann meistens auch getan haben. Und er war dann eher immer so der Meinung, wenn ich jetzt jemandem einen 5-Jahres-Vertrag gebe, dann kann ich ihn das nächste halbe Jahr erstmal vergessen, weil jetzt hat er ja, was er so hat. Also da kam dann auch mal der Spruch mit dem, wir haben ihm Puderzucker in den Hintern geblasen, den müssen wir jetzt so schön langsam wieder rausklopfen. Mhm. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was das jetzt für einen Effekt auf den einzelnen Spieler hat. Da geht, glaube ich, auch jeder irgendwie so ein bisschen anders mit um. Da gibt es solche und solche. Fakt ist, die Form bei Gnabry ist nicht da, die Effizienz ist nicht da. Sané macht es ordentlich, aber schießt halt dann jeden Ball dann halt auch immer 2 Zentimeter daneben als 2 Zentimeter rein. Und es ist alles gerade so ein bisschen mühsam.
Hin wie her auf jeden Fall Argumente für die Bayern-Fraktion da zumindest ein bisschen zu sparen, selbst wenn man mit den beiden verlängern sollte. Also das Gehalt doch ein bisschen zurückzufahren, was Max Eberl ja auch machen muss, um dann eben ja, Kosten zu senken, um möglicherweise dann auch neue Spieler zu holen. Wenn du vorhin gesagt hast, ja, sie haben so 14 Mann, die vielleicht dann in die Rotation reinkommen, aber insgesamt zwar einen größeren Kader, aber niemanden, der sich sonst so richtig aufdrängt, um da vorne ein bisschen mehr Druck zu machen. Vor dem Hintergrund ist es gut, dass die Bayern dann vor allen Dingen mit den etablierten Kräften erstmal verlängern oder sollte man nicht vielleicht dann nochmal wagen, einen etwas größeren Schnitt zu machen, weil durchschnittliche Leistung kriegt man auch auf dem Markt.
Also ja, die Frage ist halt wirklich, wer ist Bayern-Material? Also wer kann, und FC Bayern ist halt immer nochmal eine neue Welt. Auf dem deutschen Markt ist der FC Bayern immer das Nonplusultra und das ist immer eine Riesenumstellung. Und wir kennen diese ganzen Fälle von Spielern, die zu Bayern gekommen sind, nicht viel Zeit bekommen haben, nicht viel Spielzeit bekommen haben und nach einem Jahr aussortiert waren. Mhm. Und sich bei FC Bayern erstmal überhaupt, beim FC Bayern erstmal auf einem Niveau eines Stammspielers oder nahe an der Stammmannschaft und eine verlässliche Alternative für die Stammelf zu sein, dorthin zu bewegen, das ist schon ein ganz ordentlicher Schritt. Und wenn wir schauen, wer hat das dann so von außen geschafft, das sind dann so Spieler, die dann halt auch mal gut 40, 50 Millionen gekostet haben in letzter Zeit. Also ein Olise zum Beispiel als, mhm. als Beispiel, den ja jetzt vorher in Deutschland, sind wir ehrlich, kaum einer kannte. Aber dann legst du mal die großen Scheine auf den Tisch. Der hat Premier League gespielt, das ist jetzt auch keine Kreisklasse. Und der zeigt dann gute Leistungen bei Bayern. Also das ist schon ein Abwägen, so jemanden wie ein Gnabry, Sané mit den Schlachten, die sie alle schon geschlagen haben, auch Teil der Champions League-Siegermannschaft gewesen, 2021. Es ist, glaube ich, eine Rechnung oder ein Rechenspiel. Wenn ich weiß, ich muss dem jetzt 12 Millionen Jahresgehalt geben, ich muss ihm 15 Millionen Jahresgehalt geben, ich könnte aber auch einen kaufen, der in der Gesamtpaket, man muss es ja immer sehen, Ablöse über die Jahre, die Gehälter über die Jahre, komme ich dann billiger weg und habe vielleicht einen jüngeren Spieler, der noch mehr Potenzial hat, sich zu entwickeln? Ja, dann gehe ich vielleicht diese Lösung, aber diesen Spieler muss es auch erstmal geben. Mhm. Und andererseits ist natürlich die, wie sagt man, der Spatz in der Hand besser als die Taube auf dem Dach. So, und ein Serge Gnabry, ein Leroy Sané wird der FC Bayern bestimmt nicht leichtfertig und auch nicht irgendwie mit auslaufendem Vertrag leichtfertig vom Hof jagen und sagen, bitteschön, such dir einen anderen Verein, mit dem er uns dann vielleicht sogar noch wehtun kann hinten raus. Mhm.
Aber man wird sicherlich offen sein, zumindest sich mal Angebote anzuhören, um eben diese ganzen Optionen dann auch mal auszuloten. Sicherlich auch bei Leon Goretzka, der gestern Bayern Münchens gefährlichster Stürmer war, aber auch nur im Ansatz. Wenn er ein richtiger Stürmer wäre, hätte er wahrscheinlich seine Chance in der 47. und 74., wenn ich richtig mich erinnere, reingemacht. Vor allem der Kopfball in der 74. Also ich glaube, Harry Kane in der Position hätte den locker versenkt, auch wenn der schwierig war.
Also er hätte 3 Tore machen können, die Chance in der 47., den Kopfball und dann natürlich auch noch den Kopfball in der Nachspielzeit, den dann Alphonso Davies über die Linie drückt. Den kann man ja auch machen. Hat er aber auch eingesehen, hat er auch selber gesagt, er war da vorm Tor vielleicht jetzt auch nicht ruhig genug. Wobei der erste linker Fuß, er wird nach außen gedrängt, das ist nicht sein starker, den hält der Schmeichel auch stark. Schmeichel hat gestern sowieso ein überragendes Spiel gemacht mit, glaube ich, 8 oder 9 Paraden. Der hat mir dann auch wirklich leid getan, dass er diesen Ball dann so nach, zur Seite hingelegt hat und Davies den dann abstauben konnte, auch noch im Pressschlag mit dem Abwehrspieler. Aber das sagt natürlich auch viel aus, wenn der Box-to-Box-Achter der gefährlichste Mann ist auf dem Platz und am Ende der Linksverteidiger, der Eingewechselte, das Tor schießt, weil er vom Innenverteidiger des Gegners angeschossen wird. Also da sind wir ja wieder beim Thema Effektivität vorm Tor, die Bayern gestern einfach nicht hatten.
Mhm. Keine Effektivität vorm Tor und ja, zwar ein Plan, in Richtung Tor zu kommen, aber eben auch keinen Plan, der jetzt diese Kette und diesen Abwehrriegel von Celtic wirklich so richtig, richtig gefährdet hat. Das ist ja auch was man dem Trainer durchaus ankreiden müsste. Wie siehst du es, die Position von Kompany, gerade eben in solchen Spielen? Sein In-Game-Coaching, wie man so schön sagt.
Also, ich fand das Pressing war nicht so wirklich effektiv von Bayern. Das haben wir gerade in der Hinrunde halt schon deutlich besser gesehen. Man merkt aber eben auch, dass sich die Gegner auch entscheidend darauf vorbereiten, also auch genau wissen, wie die Bayern anlaufen und entsprechend dann auch Lösungen danach suchen, weil sie jetzt auch das Videomaterial dazu haben. Ja. Und dann war, also Kompany hat vor dem Spiel gesagt, er hätte da was gesehen, was ihm zuversichtlich macht, dass sie das irgendwie ausbeuten können. Ich weiß nicht genau, was er da gesehen hat. Ich glaube, sie wollten besser zwischen die Linien kommen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Was sie ganz gut gemacht haben in der ersten Halbzeit, ist so ein bisschen die rechte Seite zu überladen, wo Stanisic sehr viel angeschoben hat. Ich glaube, 5 oder 6 Flanken in der ersten Halbzeit geschlagen. Auch so die mit einer flachen Hereingabe den Lattenschuss von Harry Kane vorbereitet. Auch die Chance von Kane durch den Steckpass von Musiala kam auch über die rechte Seite. Also da haben sie, glaube ich, so ein bisschen was gesehen. Aber sie waren einerseits nicht breit genug, also dieses typische Bayern-Spiel auf eine Seite überladen, dann die Spielverlagerung, um eine 1-gegen-1-Situation zu haben. Das hat in der ersten Halbzeit gar nicht geklappt. Es war in der zweiten Halbzeit dann besser mit Coman und Sané. Aber auch die Bewegung zwischen den Linien, wo sie, glaube ich, mehr Kapital rausschlagen wollten, war nicht gut. Musiala hat sich da sehr oft verzettelt. Olise hat sich da, wenn er nach innen zog, sehr oft verzettelt und die Pässe kamen einfach nicht an. Und da ist, glaube ich, schon viel Arbeit vonnöten, gerade gegen tiefstehende Gegner, wenn man nicht diese hohen Balleroberungen hat, weil das Pressing nicht funktioniert, dann eben durch einen geordneten Spielaufbau gegen stehende Ketten sich da dann durchzukombinieren oder diese 1-gegen-1-Situation dann auch wirklich gut herzustellen. Das sind so die Punkte, wo das Bayern-Spiel momentan so ein bisschen krankt und wo eben dann in den letzten Wochen und Monaten auch oft dieser Binärcode 1 oder 0 Tor herausgekommen ist.
Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass Kompany jetzt irgendwo wegen solcher Auftritte dann schon bei Bayern intern in die Kritik kommt, weil man ist ja in München relativ schnell dabei, dann auch wenn Ergebnisse stimmen, unterm Strich zumindest, trotzdem an allem rumzumäkeln.
Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass aktuell die Trumpfkarte Mentalität ganz gut für ihn spricht und dass er die momentan relativ oft so auf den Tisch legen kann und sagen kann, okay, selbst wenn wir nicht gut spielen, wir holen zumindest das Ergebnis, weil die Mannschaft will, weil die Mannschaft Einsatz zeigt, weil die Mannschaft energisch ist und es eben dann auch erzwingt, wie jetzt durch das Tor von Davis. Ich glaube, dass da jetzt nicht momentan Kompany irgendwie in Frage gestellt wird, auch weil Bayern jetzt ja auch wirklich aus einer sehr turbulenten Zeit kommt mit Trainerwechseln und mit, wir haben den probiert und das hat nicht funktioniert und dieses und jenes. Und solange jetzt nicht der Rough Cut da ist, manchmal ist es halt ein Spiel, wenn die gestern ausscheiden in der Champions League, das erste Mal vor dem Achtelfinale raus seit 2002, 2003, da haben sie noch im Olympiastadion gespielt, als sie in der Gruppenphase damals ausgeschieden sind. Kleiner Seitenvermerk, Roy Mackay, Deportivo La Coruña und Pippo Inzaghi bei AC Mailand, also die Älteren unter uns und unter euch werden sich erinnern. Seitdem waren die immer mindestens im Achtelfinale in der Champions League. Also wenn sie Champions League gespielt haben, gab es noch ein UEFA Cup Jahr dazwischen. Und das wäre natürlich schon ein verheerendes Zeichen gewesen, da jetzt frühzeitig auszuscheiden. Und das hätte natürlich den Trainer auch massiv beschädigt. Aber Fußball ist halt eben auch ein Ergebnissport. Die Ergebnisse sind aktuell noch so, dass es gut ist. Aber das Achtelfinale wird halt eine ganz arge Standortbestimmung. Und wenn Bayern so spielt, wie jetzt die letzten Tage, Wochen, dann haben sie gegen Leverkusen, glaube ich, nicht unbedingt die große Favoritenrolle, muss man ganz ehrlich sagen, auch mit der Serie jetzt von 6 Spielen nicht gewonnen gegen den Gegner. Und gegen Atletico eine Mannschaft, die mit allen Wassern und Abwassern gewaschen ist, wäre das, glaube ich, auch nicht unbedingt so, dass man sagt, Bayern kommt da sicher weiter. Da muss man halt schauen, wie das sich auf den Trainer und auch auf die Sicht auf den Trainer auswirkt.
Was glaubst du denn, wer den Bayern lieber? Atletico oder nochmal eben wieder Leverkusen? Wenn man Vincent Kompany gestern zugehört hat, konnte man ja eine richtige Präferenz vielleicht nicht rauslesen aus seinen Äußerungen nach dem Spiel, aber dass er schon gesagt hat, naja, vielleicht machen wir es dann besser.
Ich glaube, Leverkusen wäre ihn lieber. Ja. Weil diese Serie mit 6 Spielen ohne, also es ist so ein bisschen, oh, wer hat das mal gesagt, dieser eine Tennisspieler, niemand schlägt mich 17 Mal in Folge. weil er dann beim 17. Mal nach 16 Niederlagen dann doch endlich gewonnen hat. Und so ist es bei Bayern mit Leverkusen, glaube ich, auch. Die sagen sich schon, also 6 Mal jetzt ist dann auch genug. Und Champions League, anderes Terrain als jetzt Bundesliga und DFB-Pokal, da kennt ihr euch auch jetzt nicht so aus mit diesem ganzen Drumherum und unter der Woche. Und diese Hymne, die macht schon auch was mit so einer Mannschaft. Ich glaube, dass Bayern gerne gegen Leverkusen spielen würde, um da so ein bisschen die Verhältnisse zurechtzurücken. Weil Atleti, historisch bedingt, die Vergangenheit war Bayern, sah nicht gut aus gegen Atletico. Auch ausgeschieden mal im Halbfinale. Und auch in der Gruppenphase auch mal da ein paar Gemetzel gehabt miteinander. Und das ist halt so eine Unbekannte. Und ich glaube, es ist halt auch, also vom Motivationsfaktor her, wenn ich in ein Achtelfinale gegen Atletico gehe, das tut irgendwie schon weh. Also da ziehe ich mir schon 2 Schienbeinschützer vorne und hinten in die Wade an. Und Leverkusen ist dann, glaube ich, so jetzt können wir hier nochmal zurechtrücken, dass wir wieder die Nummer 1 in Deutschland sind. Das ist, glaube ich, auch von der Motivation für jeden Einzelnen dann noch was anderes. Wobei man natürlich aus unserer Zuschauersicht sagen muss, es ist natürlich schade, wenn 2 deutsche Mannschaften im Achtelfinale aufeinandertreffen.
Für uns Zuschauer nicht gut, für die Rechteinhaber in Deutschland wahrscheinlich auch nicht so gut, die ja sicherlich auch dann lieber mehr Breite da drin hätten. Aber klar, reizvoll auf jeden Fall. Kannst du dir vorstellen, dass die Bayern nochmal gegen Leverkusen so spielen wie am letzten Wochenende, dass sie sich nochmal so reindrängen lassen? Oder dass es vielleicht dann sogar als taktisches Konzept vielleicht gesehen wird, dass sie das so nochmal anwenden, aber dann eben bei ihren Nadelstichen, bei ihren Gegenstößen dann vielleicht versuchen, ein bisschen effektiver zu sein oder überhaupt welche zu setzen, weil das war ja auch ein großes Problem am Wochenende, dass es überhaupt nicht nach vorne ging.
Also ich glaube, das Spiel hat Bayern schon überrascht, dass Leverkusen so dominant war, weil es ja auch eine absolute Umkehr der 2 bisherigen Auftritte waren, die aber in München waren. In der Liga war ja Leverkusen eher das glücklichere Team, das da in München, also im Hinspiel in der Bundesliga, den Punkt mitgenommen hat. Und das DFB-Pokalspiel war natürlich von dem Platzverweis bestimmt und geprägt. Für Manuel Neuer, der früh vom Platz geflogen ist und Bayern dann eben lange in Unterzahl gespielt hat und dann eben auch nicht die Power entwickeln konnte. Ich glaube aber, dass sich die Bayern, also das Spiel wird nicht nochmal so laufen, wenn es jetzt Champions League ist. Aber es hängt natürlich immer auch vom Gegner ab und das versucht ja auch Kompanie immer so ein bisschen reinzubringen, so wir wollen dominant spielen, wir wollen das Spiel so gewinnen, wie wir spielen wollen und auftreten wollen. Aber es gibt halt immer auch noch einen Gegner und wenn der Gegner gut ist, dann müssen wir halt dagegen halten, dann müssen wir Mentalität zeigen und dann ist es auch okay, wenn wir mal mit 0-0 rausgehen. Das war so dieser Rahmen, in den er dieses Leverkusen-Spiel jetzt eingebettet hat danach. Und wenn es jetzt gegen Leverkusen ginge im Achtelfinale, dann müsste aber dann wieder mehr Punkt 2 eben, wir wollen so spielen, wie wir es haben wollen, dann auch wieder mehr zum Vorschein kommen, weil sonst wird es, glaube ich, schwierig für Bayern.
Das glaube ich auch, genau wie generell mit dem Finale da Horm, dass er in vielen Fanköpfen wahrscheinlich noch eine Rolle spielt. Ich glaube, beim Verein nicht mehr ganz so. Wie schätzt du das ein?
Doch.
Also, als Wunschziel, aber nicht als gemarte Wiesen oder so, als unbedingtes Ziel, das erreicht werden muss. Da müssen wir dabei sein, wie es vor 11 Jahren hieß.
Ich glaube, das ist so ein bisschen vermessen, jetzt noch 4 Runden und 6 Spiele, die man noch irgendwie bestreiten muss, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, um da jetzt schon diese Druckkulisse irgendwie aufzubauen, weil sie natürlich auch sehen, wir sind jetzt momentan nicht die Top 8 in der Champions League. Das hat ja auch die Tabelle ausgesagt in der Gruppenphase oder in der Tabellenphase, wie man es ja jetzt deutlich nennen muss. Es sind ja keine Gruppen mehr. In der Vorrunde, so schön, Vorrunde. Aber also da ist schon ein sehr großer Wunsch danach, dieses Finale zu erreichen und eben auch nochmal dieses, natürlich nicht bei den Spielern selber, weil da waren sehr wenige davon damals dabei, eigentlich nur Manuel Neuer und Thomas Müller, aber eben dieses Finale da Horm damals gegen Chelsea, nochmal gerade zu rücken, also gerade bei den älteren handelnden Personen im Vorstand, ist das, glaube ich, schon, wäre das eine sehr runde Geschichte, wenn das klappen könnte. Und das ist im Hinterkopf und es ist das große Ziel, das große anvisierte Ziel, dieses Finale zu erreichen. Aber man muss es halt auch erstmal schaffen und es halt eben auch realistisch im Kreuz haben. Und danach sieht es jetzt aktuell nicht aus.
Zumal ja nach Atleti oder Leverkusen dann auch noch Arsenal, Liverpool oder Barcelona die nächsten möglichen Gegner sein könnten. Also von daher, das wird nicht einfacher. Aber wo du das Finale daheim nochmal so mit Chelsea nochmal angesprochen hast. Chelsea damals mit einer Spielweise, die ja ein bisschen erinnerte an die Bayern gegen Leverkusen. Ist auch Dortmund am Ende.
Ja, aber dieses Spiel, also das wissen wir alle, wenn das 10-mal gespielt wird, dann gewinnt Bayern 9-mal. Aber dieses eine einzige Mal war dann eben Chelsea der Glücklichere am Ende.
Und die legendäre Frage von Jan Henkel damals bei Sky, Herr Di Matteo, Sie haben gewonnen, Glückwunsch, aber war das auch schön, auf der sehr konsterniert weggegangen ist.
Ja, das war so ein bisschen so ein Toni Kroos, Nils Karben-Moment, ja. Also mir ist am präsentesten noch David Luiz, wie er an Bastian Schweinsteiger vorbeirennt und sagt, now goal. Und ja, es kommt die Ecke und Drogba macht den Ausgleich. Und Schweinsteiger wusste, glaube ich, in diesem Moment schon, irgendwie läuft das heute nicht für uns.
Und ich konnte damals meinen Spielbericht, der auf Thomas Müller gedreht war, komplett in die Tonne treten. Was lernen wir daraus als Journalisten? Nie vor Abpfiff tatsächlich schon einen Spielbericht mit Fazit und allem fertig machen und sich zurücklehnen. Es kann immer noch was passieren. Aber es ist ja ein gutes Zeichen aus Sicht der Bayern, dass auch für sie jetzt in der Nachspielzeit wieder was läuft. Das war ja in der letzten Saison auch nicht der Fall. Da hatte Leverkusen das ja gepachtet. Das sind ja dann auch zumindest Attribute, die man haben muss als Team und Tugenden vor allen Dingen, die dann am Ende auch ja, über solche Titel entscheiden
können. Ja, also Leon Goretzka hat es gestern auch gesagt, ich habe jetzt den Wortlaut nicht mehr ganz im Kopf, aber er hat gesagt, so nach dem Motto, solche Schweinespiele musst du halt eben gewinnen. Also da musst du einfach durchkommen im Februar. Da kräht hinterher keinen Hahn mehr danach, ob du jetzt Celtic im Knockout-Runde Playoff-Rückspiel 6-0 heimgeschickt hast. Wenn du in der nächsten Runde rausgehst, ist das einfach Mumpitz. So, da ging es jetzt nur ums Weiterkommen. Und das haben sie geschafft. Aber jetzt müssen sie natürlich gucken, wie kriegen sie das Niveau wieder auf, oder wie kriegen sie ihr Spiel wieder auf ein Level, dass du in ein Achtelfinale gegen Atletico oder Leverkusen gehen kannst und dann auch das Gefühl hast, sie sind da eher der Favorit, auch weiterzukommen. Mhm. Um dann halt Fahrt aufzunehmen für den Rest der Saison. Weil leichter wird es nicht, gerade in der Champions League.
Diese Fahrt müssten sie dann aufnehmen, erstmal gegen Frankfurt und in Stuttgart in der Bundesliga. Erwartest du jetzt eine Trotzreaktion und vielleicht auch, dass so ein Dreckspiel oder ein dreckiges Unentschieden dann vielleicht auch diese Kräfte wieder freisetzt, weil man sich bewusst ist, okay, das haben wir jetzt erstmal eingetütet, das ist gut gegangen und jetzt können wir wieder vielleicht in der Liga auch ob des Punktevorsprungs ein bisschen befreiter wieder aufspielen?
Also Frankfurt ist ja auch in einer sehr guten Phase gerade, ja. Sind in der Bundesliga jetzt auf Champions-League-Kurs oder in der Reichweite und haben auch den Weggang von Marmoush erstaunlich gut weggesteckt jetzt erstmal. Also für mich wird das schon ein sehr wichtiger Gradmesser, dieses Spiel am Sonntag, weil eben Kompanie jetzt auch diese Erwartungshaltung so ein bisschen aufgebaut, jetzt haben wir einen Tag mehr Zeit, jetzt können wir es wieder, und dann wird das auch wieder besser, wenn wir ausgeruht sind und nicht auf dem Zahnfleisch dahergehen. Und das müssen sie am Sonntag aber auch zeigen. Und ja, Stuttgart, Wundertüte momentan. Zwischen ich gewinne in Dortmund und verliere zu Hause gegen Wolfsburg liegt nur eine Woche. Champions League auch ein Auf und Ab. Was sie in Turin gespielt haben, war unfassbar gut. Das Spiel habe ich gesehen. Was sie dann gegen Belgrad fasziniert haben, war unfassbar schlecht. Und in dieser Range bewegt sich der VfB die ganze Saison und kann an einem guten Freitagabend, Freitagsspiel, Flutlicht in Stuttgart, bestimmt den Bayern auch wirklich Probleme machen. Aber die Bayern müssen sich halt jetzt selber, glaube ich, wieder ein bisschen neu ausrichten, ein bisschen nochmal die Basics einschleifen. Wie wollen wir Fußball spielen? Wie wollen wir offensiv die Sache angehen? Wie wollen wir aber auch wieder mehr zu hohen Ballgewinnen kommen durch ein besser abgestimmtes Anlaufverhalten und eben auch durch eine gewisse, ja, das ist ja so eine kognitive Sache. Wenn ich überspielt bin oder wenn ich halt alle drei Tage spiele, ich laufe eben diese 2 Meter nicht noch im Vollsprint auf den Gegner an, weil ich es einfach nicht mehr kann. Sowohl körperlich als auch mental. Und diesen Reset, der muss halt jetzt wieder her, weil das halt einfach sehr wichtig ist für das Spiel und der Kompanie.
Und dafür haben sie Zeit. Bis Sonntag ist von daher ein Vorteil, also fast eine Woche.
Ja, also sie hatten jetzt das frühere Champions-League-Spiel, ja. haben das spätere Bundesligaspiel, aber es ist trotzdem auch nur Dienstag bis Sonntag. Es ist ja, jetzt gut, nicht die ganze Woche, es sind nicht irgendwie 10 Tage. Aber sie bleiben in München, sie müssen jetzt schon mal nicht reisen. Reisen ist ja schon auch immer, also diese Abfolge nach Glasgow, nach Leverkusen, das ist schon, das zehrt. Also ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir irgendwie aus dem Flieger steigen oder wenn wir irgendwie irgendwo unterwegs sind, am nächsten Tag fühlt sich's immer irgendwie ein bisschen komisch an. Und das ist halt bei Sportlern, bei Leistungssportlern jetzt auch nicht viel anders. Und Leverkusen war halt auch das späte Spiel, 18:30 Uhr. Mhm. Bis du dann mit Nachpflege, mit Bus, mit wieder zu Hause bist, bis du im Bett bist, bis du schläfst. Es dauert einfach. Und jetzt sind sie zu Hause und jetzt können sie diese Tage jetzt nutzen bis Frankfurt. Und ich glaube auch, dass wir am Sonntag wieder einen etwas griffigeren FC Bayern sehen werden.
Da sind wir gespannt. Und werden natürlich ganz genau drauf gucken. Ihr kriegt alles rund um diese Spiele natürlich bei Florian und seinen Kollegen bei Eurosport. Ihr kriegt es selbstverständlich auch im Feverpitch Newsletter und im Feverpitch Podcast bleiben wir natürlich auch für euch auf Sendung. Flo, vielen Dank, dass du da warst heute.
Immer wieder sehr gerne. Danke dir.
Hallo und herzlich willkommen in meiner Garage. Und mal wieder geht es um Politik und mal wieder geht es um die Bundestagswahl am 23.02. Und heute geht es aber viel wichtiger um ein Projekt, das nennt sich Demokratie braucht eine Stimme. Und damit ist ja eigentlich schon alles gesagt. Diese Wahl ist so wichtig wie an keine, an die ich mich erinnern kann. Und ich kann mich an viele erinnern, bin alt genug. Und dann solltet ihr noch vernünftig wählen. Und zwar wählt die Zukunft für uns, für unsere Kinder und Kindeskinder und deren Nachkommen. Auf euch kommt's an. Also Leute, ihr müsst unbedingt wählen gehen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.